Wir beten. Wir danken dir für diesen neuen Tag, für diesen neuen Morgen. Wir danken dir, dass es dein Geschöpf ist, deine Zeit, die du uns schenkst. Wir danken dir, dass wir aufstehen konnten, dass du uns die Kraft und die Gesundheit dazu gibst. Wir danken dir für das Licht, das die Finsternis überwunden hat. Wir danken dir für das Licht der Sonne. Und wir danken dir noch mehr für das Licht, das du selber bist, das uns erleuchtet, unser Herz und unsere Sinne. Wir bitten dich um die Gegenwart dieses Lichts, auch für unser Reden und Hören, Denken und Erkennen. Amen. Die Fragen, die Sie hergelegt haben, werden selbstverständlich irgendwann beantwortet, beziehungsweise ich werde es versuchen. Man hat ja nicht auf alle Fragen eine Antwort. Das wäre ja auch schlimm. Aber nicht jetzt sofort, denn ich habe sie noch nicht gelesen. Das werden wir dann im Lauf des Tages oder morgen nachholen. Wir haben noch einen kleinen Restbestand, das kann es in dieser Woche immer wieder geben, allerdings am Freitag dann nicht mehr. Am Freitag nehmen wir den Rest dann mit nach Hause. Und zwar Amos 3, wir haben besprochen noch die Verse 1 und 2 und jetzt die Verse 3 bis 8. Das, wenn Sie es jetzt nicht so genau lesen können, Sie haben es auch in Ihrer Bibel. Ich versuche nur immer ein wenig die Texte zu gliedern, dass sie leichter fassbar werden in ihrem Aufbau, in ihrer Struktur. Und die zwei Texte, die wir dann heute vor allem besprechen, haben Sie auf einem Blatt schon vor sich. Jetzt aber die Verse 3 bis 8. Gehen etwa zwei miteinander, außer wenn sie zusammengekommen sind. Brüllt der Löwe im Wald, wenn er keine Beute hat? Lässt der Junglöwe seine Stimme aus seinem Versteck erschallen, außer wenn er etwas gefangen hat? Fällt ein Vogel in das Klappnetz am Boden, ohne dass ihm ein Stellholz gestellt ist? Schnell das Klappnetz von der Erde empor, wenn es gar nichts gefangen hat. Wird etwa in der Stadt das Horn geblasen und das Volk erschrickt nicht? Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt, dass der Herr hat es nicht bewirkt? Denn der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten den Propheten enthüllt hat. Der Löwe hat gebrüllt, wer fürchtet sich nicht? Der Herr hat geredet, wer weissagt nicht? Zunächst die Verse 3 bis 5 sind ein Beispiel dafür, dass alles, was geschieht, irgendeine Ursache hat. Die Verkettung der Geschehen, da gibt es einen inneren Zusammenhang. Das eine beruht auf dem anderen. So gibt es eine Geschehenskette. Ursache und Wirkung. Ab Vers 4 sehen wir wieder diese typischen Bilder aus dem landwirtschaftlichen Bereich, aus dem Lebensfeld des Amos, der im Freien arbeitet und lebt. Wieder begegnet der Löwe, der hatte es ihm offensichtlich angetan. Also wenn man nach dem Lieblingstier bei Amos fragt, kommt man am Löwen einfach nicht vorbei. Das war wohl so. Interessant ist gleich, dass nach dem ersten Beispiel gehen etwa zwei miteinander, außer wenn sie zusammengekommen sind, dass es dann lauter Bilder sind, die für die Betroffenen hier Tiere Unglück bedeuten. Es geht immer um Beute. Brüllt der Löwe im Wald, wenn er keine Beute hat? Nein, dann ist er ruhig, denn sonst verscheucht er ja die Beute. Lässt der Junglöwe seine Stimme aus seinem Versteck erschallen, außer wenn er etwas gefangen hat? Relativ laut. Aber das Unglück gibt es nicht nur dort, wo gebrüllt wird, also beim Löwen, sondern das kann auch ganz leise vonstatten gehen, nämlich wenn die Vögel gefangen werden. Da brüllt niemand. Hier mit dem Bild eines aufgestellten Netzes, das war eine bestimmte Technik, wie man damals Vögel gefangen hat, nicht? Ein Netz ausgespannt und ein entsprechendes Holz, und da fliegt dann der Vogel hinein und dann klappt das zusammen und der Vogel ist drin. Also laut und leise. Aber es geht um Beute, es geht um Unglück. Und jetzt merken wir, damit ist das vorweggenommen, thematisiert, um was es geht. Es geht ums Unglück. Um die Geschehensfolge des Unglücks. Wie ist das Unglück eingebunden? Warum kommt das Unglück zustande? Ursache und Wirkung. Im Bereich der Natur, bei den Tieren. Und jetzt kommt im Bereich, der Bereich des Menschen, Vers 6. Wir merken, da streitet der Amos fort. Vers 3 ein allgemeines Beispiel. Vers 4 bis 5. Tierwelt. Laut. Leise. 6. Der Bereich des Menschen. Wird etwa in der Stadt das Horn geblasen? Und das Volk erschrickt nicht. Nicht das Blasen des Horns hatte eine bestimmte Funktion. Es wurde Unglück angekündigt, in der Regel Krieg. Dann wurde das Horn geblasen, dass man weiß, jetzt kommt ein Feind und dass man sich entsprechend rüsten kann. Wir hatten ja bis vor kurzem ähnliche Signale. Das waren dann die Kirchenglocken, wenn es gebrannt hat, läutet denn die Kirchenglocken. Oder es war die Sirene, die wurden weithin abgeschafft in unseren Dörfern und Städten. Ich weiß noch, in meiner Kindheit gab es noch regelmäßig diese Sirenenproben, nicht? Warnung und Entwarnung. Das kam noch aus der Kriegsnähe her, das ist inzwischen verschwunden. Oder es hat die Sirene, die Kirchenglocken wurden abgelöst von der Sirene, wenn es gebrannt hat. Und dann ist die Sirene verschwunden, weil jeder Feuerwehrmann seine Glocke zu Hause hat. Und inzwischen hat er einen Funkwecker, nicht? Aber es ist immer dasselbe, diese damals in der noch nicht technisierten Zeit, diese laute Warnung, es kommt Gefahr, es ist ein Unglück. Wird etwa in der Stadt das Horn geblasen und das Volk erschrickt nicht? Jetzt sind wir nicht mehr im Bereich der Tiere, wir sind auch nicht mehr im Bereich des Feldes, sondern wir sind im Bereich der befestigten Stadt. Und auch die befestigte Stadt bietet keine letzte Sicherheit. Es gibt Unglück verschiedenster Art. Und jetzt wird's natürlich theologisch langsam noch dichter. Wir merken, wie der Amos das vorbereitet. Nicht, das ist Pädagogik. Er bereitet die Verkündigung vor. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus. Macht er auch gelegentlich, aber er versucht, wie sage ich das gut? Wie sage ich das, dass ich die Aufmerksamkeit der Hörer habe? Und jetzt nimmt er sie hinein in diese Beispiele und dann kommt er zum Punkt. Vers 6b. Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt. Jedes Geschehen hat eine Ursache. Was ist die Ursache, wenn ein Unglück in der Stadt passiert? Und jetzt sagt Amos, die Ursache ist Gott. Lassen Sie mich, bevor ich das versuche zu erklären, noch etwas sagen. Ein persönlicher Eindruck von diesem Amos. Der Amos hat eine schnörkellose Art des Ausdrucks. Das gefällt mir. Eine ganz klare Diktion. den versteht man. Jetzt hätte ich fast gesagt, ich könnte mir den Amos vorstellen als einen Mann, der hören und beobachten kann und dann die Gabe hat, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Für den Verkündigungsdienst eine ganz wichtige Sache, das zu üben, die Dinge klar und deutlich auszudrücken. Der Amos hat eine kurze und prägnante Klarheit und dabei ein pädagogisches Geschick, das gefällt mir. Nicht, das ist so ein richtig weiser Bauer. Ein weiser Bauer, der beobachtet, was geschieht, der daraus Schlüsse zieht und der berufen zum Propheten das einsetzt für die Verkündigung. Hier haben wir noch viele junge Menschen, trainieren sie das. Wenn man ein gewisses Alter hat, kann man seinen Stil nicht mehr ändern. Ich kann meinen Stil der Verkündigung nicht mehr ändern. Der ist eingefahren. Aber diese jungen Menschen unter uns, sie müssen das üben. Das muss ich Ihnen so sagen. Das kann man nämlich ein wenig üben. Rhetorikschulung, Sprachschulung. Aber das ist jetzt nicht mein Thema, deshalb zurück zum Text. Geschieht etwas in der Stadt, das der Herr nicht tut? An was denkt Amos an dieser Stelle? Natürlich ist es zunächst ein allgemeines Wort. Wir werden das bei Amos 5 noch einmal finden dann, wo verschiedene Katastrophen beschrieben sind, die über Israel gekommen sind. Aber Amos denkt hier nicht nur grundsätzlich, sondern Amos denkt schon an das, was kommen wird, an das große Unglück 7:32, 7:22. Und das Interessante, er beschreibt es mit demselben Wort, hebräischen Wort Ra'a, was dann Jeremia in einer Vision gezeigt bekommt, Jeremia 1, im parallelen Geschehen für Juda und Jerusalem 5:86. Dieses große Unglück, um das geht es letztlich. Es hat eine Allgemeingültigkeit, aber es hat hier bei Amos schon dieses konkrete, das große Unglück, das auf euch zukommt, ist von Gott gewirkt. Und da kommt jetzt etwas ganz Wichtiges zum Tragen, nämlich, dass die Propheten, bevor dieses große Unglück kam, sagten, dieses Unglück kommt, diese große nationale Katastrophe kommt, der Untergang des Staates Israel kommt, und seid euch darüber im Klaren, es ist in erster Linie theologisch zu erklären und nicht politisch. Dieses Unglück kommt nicht, weil die Assyrer so stark sind, sondern weil Gott dieses Unglück kommen lassen möchte, deshalb werden die Assyrer stark. So rum geht's. Und hier kommen wir bei den Propheten, etwas geschwollen sagen wir, zu einer Metaebene der Geschichtsdeutung. Eine Ebene, die dem Sichtbaren verborgen ist. Denn im sichtbaren Bereich sind es die Assyrer, die das Unheil bringen. Aber in Wirklichkeit sind die Assyrer das Handwerk, Handwerkszeug, durch die Gott Gericht hält. Und diese Deutung haben wir dann sehr ausgeprägt in Jesaja 10, wo Jesaja zeitgleich mit Amos über die Assyrer spricht und aufzeigt, sie sind das Gerichtswerkzeug Gottes. Und Gott lässt dies vorhersagen, damit diese Deutung vorher gehört werden kann, wenn man denn will. Denn im Vollzug kann ich nachher sagen, ja, die Assyrer, natürlich Assyrer, politische Deutung. Und hier zeigt Amos die Metaebene und das ist wichtig. Nun muss man natürlich diese Aussage noch etwas vertiefen, dass der Herr das Unglück wirkt, kommen wir da nicht in Schwierigkeiten mit unserem Gottesbild, mit unserem Gottesverständnis? Das Entscheidende ist, dass wir sehen, wenn Gott Unheil wirkt, geschieht das nie willkürlich, sondern es hat seinen Grund. Gott ist kein Despot. Auch wenn uns das nicht immer eingängig und verständlich ist und wir nicht alle Zusammenhänge verstehen. Eine weitere Frage: Müssten wir nicht für das Unheil, das geschieht auf der Welt, eine andere Macht in Anschlag bringen? Den Bösen, der das Böse tut. Ja und nein. Ich möchte ganz zurück zu einer ganz frühen Stelle der Bibel, 1. Mose 3. Das ist für mich die schlechthinige Stelle zur Erklärung der Weltsituation und unserer Lebenssituation. Gott reagiert auf die Sünde des Menschen, auf den Verstoß gegenüber seiner klaren Ordnung. Gott reagiert auf die Sünde des Menschen, die darin besteht, nicht nur, dass ein Gebot gebrochen wird. Das sehen wir häufig viel zu legalistisch. Was hier gemacht wird, ist, dass der Mensch sich mit seiner Bestimmung als Geschöpf nicht zufrieden gibt. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist die Grundsünde. Und das bedeutet, sich nicht zufrieden geben mit der Rolle als Geschöpf. Rolle klingt nicht gut, mit der Bestimmung als Geschöpf. Und so kommt es zur ersten Sünde im Gebotsbruch. Und jetzt ordnet Gott die Welt neu angesichts der Sünde. Und da ist mir sehr wichtig, dass das Gott tut. Und bei dieser Grundordnung für die Welt nach dem Sündenfall hat der Teufel nichts zu sagen. Da bleibt Gott souverän. Die Schlange sagt da nichts. Da bestimmt Gott. Und diese Weltordnung ist eine sehr spannungsvolle, da gibt es Glück und Unglück, Leben und Tod, Segen und Fluch. Und das bleibt in dieser Spannung bis zur Wiederkunft Jesu. Und das ist eine Setzung Gottes, weil es um seine Welt geht. Hier können wir das Unglück nicht einfach verrechnen. Das übersteigt unsere Möglichkeiten. Segen und Fluch, Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit, Erfolg und Misserfolg trifft letztlich jeden. Warum es den einen mehr trifft als den anderen, das können wir nicht ergründen. Da kommen wir an unseren Grenzen. Und innerhalb dieser Ordnung handelt Gott im Gericht an dieser Welt. Und innerhalb dieser Ordnung wissen wir jetzt, dass der Böse versucht, verführt, bei Gott heraushandelt, was er tun darf. Aber wir müssen uns vor einem behüten, dass wir aus dem Miteinanderwirken von Gott und dem Bösen nicht einen Dualismus machen. Der Satan ist nicht Gott und steht nicht mit Gott auf einer Ebene. Er kann nur tun, was zugelassen wird. Und aus diesem Grund ist letztlich Gott es, der das Gericht bewirkt und das Böse zulässt, weil er der Höchste ist. Das ist nicht leicht. Wir flüchten uns oft in den Dualismus. Nicht, dann können wir alles Böse dem Teufel in die Schuhe schieben. Und dann gibt es in der Vorstellung einen Kampf zwischen Gott und dem Bösen. Den gibt es natürlich auch, aber Satan ist immer unter Gott. Und das Böse, das er tut, ist zugelassen von Gott. Und deshalb flieht auch der Glaubende nie zu dem Bösen, sondern immer zu Gott, der letztlich dann auch der Versuchung und dem Leid und dem Bösen ein Ende machen kann. Aber klar ist in der Aussage der Propheten, das Gericht, das auf Israel zukommt, das kommt von Gott, das entspricht seinem Willen und wird vorher angekündigt. Und das haben wir jetzt in Vers 7, denn der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt. Ich habe vorher schon ausgeführt, warum, dass Israel wissen kann, was passiert und warum es passiert. Und dass es richtig einordnen kann. Es dient der Erkenntnis. Und ich wähle gern das Wort der Erkenntnis, weil Erkenntnis ist mehr als Wissen. Erkenntnis ist verstandenes Wissen. Geistliche Erkenntnis ist verstandenes biblisches Wissen und damit auch ein Verständnis für Gottes Handeln. Sehen Sie, und da haben wir im Neuen Testament die klare Schau, dass die Weltgeschichte bis zur Wiederkunft Jesu sich nicht in einer Aufwärtsentwicklung befindet und es wird immer besser. Nicht das, was in der Aufklärung der Fall war, es wird immer besser. Wir Menschen werden eine bessere Welt machen. Und da haben die Pietistenväter aus ihrem Bibelwissen heraus widersprochen, ein Johann Albrecht Bengel. Aber es ist nicht so, dass Gott in dieser Welt nicht wirkt. Nicht? Wir haben die Worte der Offenbarung, wir haben die große Geschichtsschau des Propheten Daniel. Diese Erde ist geprägt durch Tierreiche. Das trifft auch die Gemeinde Jesu, das ist angekündigt. Nicht immer bergauf. Wie wirkt Gott in dieser Welt, verborgen durch die Lenkung der Geschichte, offenbar in der Mission? Trotz diesem dunklen Hintergrund, der ja auch immer wieder greifbar wird, und wir sehen das ja, wir brauchen nur die Zeitung aufschlagen, jetzt wieder der schlimmste Anschlag im Irak seit den Wahlen, mit über 100 Toten. Und kein Mensch weiß, was in dieser Gegend sich noch entwickelt. Trotz diesem Hintergrund wirkt Gott aufgrund der Verkündigung seines Wortes Glauben. Das ist eine ganz grundsätzliche Geschichtsschau für diese Weltzeit. Gott wirkt offenbar, wo sein Wort verkündigt wird und wo Menschen zum Glauben kommen. Und es ist ein verborgenes Wissen, wo viele Fragen offen bleiben in der Geschichte dieser Welt. Amos schließt ab in Vers 8 noch einmal mit seinem Lieblingstier. Der Löwe hat gebrüllt. Wer fürchtet sich nicht? Der Herr hat geredet. Und Sie wissen noch von Kapitel 1, Vers 2, da sagt ja Amos, der Herr hat gebrüllt. Er brüllt vom Zion. Der Löwe hat gebrüllt. Alle fürchten sich. Jahwe hat geredet zu Amos, dem Propheten. Dann muss ich weissagen. Es wäre besser, man würde hier hineinschreiben, prophezeien, das Wort für prophetisch reden. Dann muss ich prophetisch reden. Das wäre das Richtige. Dann muss ich prophetisch reden. Da haben wir einen Zwang. Amos kann nicht anders. Wenn er diesen Zusammenhang erkannt hat, wenn ihm das Gott erschlossen hat, dann kann er nicht anders. Nicht dieser Zwang, der uns begegnet bei der ersten Christenheit, bei den Aposteln, bei Paulus. Ich kann nicht anders, ich muss. Bei Petrus, ich muss. Wir können es nicht lassen, wir können es nicht leugnen. Wir müssen das verkündigen. Diesem Zwang begegnen wir hier bei den Propheten. Wer hier Gott gehört hat, der muss das weiter sagen. Der muss predigen, prophetisch reden. Wir haben diesen Abschnitt gestellt unter die Überschrift Kennzeichen eines Propheten. Dieser Abschnitt enthält ganz gewiss nicht alle Kennzeichen. Da es aber meine Schwäche ist, systematisch zu arbeiten und ich immer lieber mit Bibeltexten arbeite, lasse ich es hierbei bewenden. Bei anderen Texten finden wir noch andere Merkmale, aber hier haben wir diese Kennzeichen. Amos redet ganz stark bezogen auf seine Botschaft. Die Botschaft des Amos war die Ankündigung des kommenden Gerichts, Unglücks und die Begründung dafür. Das ist Merkmal von Prophetie. Wir hätten im Alten Testament schätzungsweise 80% weniger Prophetenschriften, wenn nicht der Grund für die Berufung dieser Propheten die Ansage des Gerichts gewesen wäre. Vielleicht hätten wir sogar gar keine, weil es nicht notwendig gewesen wäre, das zu dokumentieren. Die Ursache, der Ausgangspunkt der meisten Propheten ist die Gerichtsbotschaft. Prophetie, es wird etwas Verhülltes enthüllt, nicht um zu wissen, sondern zu verstehen. Erkenntnis, geistliches Verstehen. Ich halte das für sehr wichtig, dass aufgrund des biblischen Studiums und der Erfahrung wir nicht nur biblische Inhalte wissen, sondern sie auch verstehen, geistlich verstehen. Wobei das Wissen auch nicht schlecht ist. Es ist nicht schlecht, wenn man mehr weiß, wie man verstanden hat. Aber es ist sehr wichtig, dass das Wissen zum Verstehen führt. Ich denke schon, dass wir biblisch sehr viel mehr wissen, als wir verstanden haben. Davon bin ich überzeugt. Aber dass es umgesetzt wird und zu einem Verstehen wird, das sind ganz elementare biblische Begriffe, Erkenntnis und Weisheit. Ganz elementar, auch neutestamentlich. Jesus ist uns gemacht zur Weisheit. Und Weisheit und Erkenntnis bedeutet auch Verstehen, soweit es uns möglich ist als Menschen und soweit es uns Gott schenkt. Das ist auch individuell verschieden. Gott gibt nicht jedem von uns dieselbe Erkenntnis im selben Bereich. Also enthüllen, um zu verstehen, Gott zu verstehen, die Geheimnisse seines Weges. Denn sonst bleibt's Geheimnisse. Aber bitte, die Geheimnisse sind da, dass sie erkannt werden. Die Geheimnisse sind nicht da, dass sie rätselhaft bleiben. Das nimmt ja Paulus auf, diese Worte. Wir sind Haushalter über Gottes Geheimnisse. Und das heißt, wir haben das, was dem natürlichen Menschen unverständlich ist, verstanden. Ich setze die Grenze, wir werden nicht alles verstehen. Aber verstehen ist wichtig. Und dann haben wir ein Kennzeichen des Propheten, der Zwang der Verkündigung. Ich muss. Wir kommen eine Stufe weiter zum vierten Thema. Der Alltag im Volk Gottes und man nennt das, was wir jetzt besprechen, in der Regel die sogenannte Sozialkritik der Propheten. Eine kleine Vorbemerkung und die Einordnung der Thematik und dann gehen wir an die Texte. Mit diesem Thema, das wir jetzt besprechen, berühren wir den Schwerpunkt der Verkündigung des Amos. Das meiste Textmaterial bei Amos dreht sich um die Frage, die sogenannte Sozialkritik. Der Alltag Israels wird beleuchtet, das Verhältnis zum Nächsten. Und das wird dann in Verhältnis gesetzt zum Gottesdienst Israels und da stoßen wir dann auf die sogenannte Kultkritik, das ist dann die nächste Einheit. Und beide Basistexte haben Sie auf dem ausgeteilten Blatt. Aber hier steht Amos nicht alleine, ich kann das nur unterstreichen. Jesaja und Micha im selben Jahrhundert haben es in derselben Schärfe. Bei Jesaja fällt uns das weniger auf, weil bei Jesaja andere Themen mit einer gleichwertigen Gewichtigkeit hinzutreten, zum Beispiel das Messias-Thema. Und weil das bei Amos fehlt, wirkt tatsächlich der Amos als der Sozialkritiker. Aber in der Art und Weise, wie das Thema ausgeführt wird, in der Schärfe und Radikalität, haben wir es genau gleich bei Jesaja und bei Micha. Wir wollen dann auch die Frage stellen, wie kommen die Propheten gerade in dieser Phase zu diesen wirklich kritischen, anklagenden Tönen? Und das wird dann, und ich hoffe, die Zeit reicht heute, die letzte Einheit sein, dass wir fragen nach dem Verhältnis zur Tora. So, jetzt ist mir etwas hinausgegangen, nämlich, auch um des Verstehens willen ist meines Erachtens Amos 2, 6 bis 16. Im Völkergedicht Kapitel 2, die ganzen Völkerstrophen besprechen wir jetzt nicht, es sind 8 Völkersprüche, kommt Amos am Schluss zu Israel. Und das Wort über Israel ist das längste in Amos 2, 6 bis 16. Davor haben wir das Wort über Juda. Wir sprechen noch über die Völkersprüche Ablock, aber jetzt diese Israel-Strophe. Sie haben es vor sich, aber ich möchte dann hier auch noch auf ein paar Dinge aufmerksam machen. Sie dürfen das Licht gerne ausmachen. Ich glaube, ich kann mein Manuskript auch im Dunkeln lesen. Notfalls habe ich eine kleine Taschenlampe dabei. Wir haben in Amos 3 besprochen, Propheten kündigen an, was kommt. Das ist ein Kennzeichen von Prophetie. Aber es ist wichtig und schon häufig genug gesagt, aber was wichtig ist, muss man wiederholen, prophetisches Reden ist nicht nur Ansage der Zukunft. Und deshalb würde ich sowohl den Begriff des Prophezeiens als auch des Weissagens eigentlich lieber ersetzen, weil wir mit diesen Begriffen das Verständnis weiter pflegen. Es geht bei Prophetie um Vorhersage. Prophetie ist mehr. Und das lernen wir genial an Amos 2. Da ist es wirklich ein Paradetext dafür. Nicht nur Amos 2, es gibt noch andere, aber Amos 2 auch. Ich lese jetzt den Text und dann verfolgen Sie bitte, wir kommen nachher auf die Einzelheiten, die Zeitschiene. Redet Amos über die Gegenwart, über die Zukunft oder über die Vergangenheit? Und wo tut er was? Und wie ist der Zusammenhang? Und dann lernen wir das Geheimnis prophetischer Rede kennen und das Geheimnis der Offenbarung Gottes. Und wir verabschieden uns von dem verkürzten Prophetenverständnis, Prophetie ist nur Vorhersage. So spricht der Herr, wegen 3 Verbrechen von Israel und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen. Weil sie verkaufen den Gerechten für Geld und den Armen für ein paar Sandalen. Sie treten noch im Staub der Erde auf den Kopf der Geringen und den Weg der Elenden beugen sie. Und ein Mann und sein Vater gehen zum Mädchen, gemeint zum gleichen Mädchen, um einen heiligen Namen zu entweihen. Und auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus neben jedem Altar. Und Wein von Strafgeldern trinken sie, im Haus ihres Gottes. Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit? Gegenwart. Vers 9 bis 12. Und ich hatte doch den Amoriter vor ihnen vernichtet, dessen Höhe wie die Höhe der Zedern war, und er stark war wie die Eichen, und ich hatte seine Fruchtroben vertilgt und seine Wurzeln drunten. Und ich hatte doch
Ich hatte euch doch aus dem Land Ägypten heraufgeführt und euch 40 Jahre in der Wüste geleitet, das Land des Amoriters in Besitz zu nehmen. Und ich ließ von euren Söhnen Propheten erstehen und aus euren jungen Männern Nazireer. Ja, war es nicht so, ihr Söhne Israels? Spruch des Herrn. Aber ihr habt den Nazireern Wein zu trinken gegeben und den Propheten befohlen, redet nicht prophetisch, ihr sollt nicht weissagen. Vers 9 bis 11, Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart. Vergangenheit. Und am Schluss, Vers 12, noch einmal den Schlenker in die Gegenwart. Vers 13 bis 16. Siehe, ich mache es unter euch schwankend, wie der Wagen schwankt, der voll Garben ist. Da geht dem Schnellen die Zuflucht verloren, der Starken festigt nicht seine Kraft und der Held rettet sein Leben nicht. Der den Bogen führt, hält nicht stand, der Schnellfüßige rettet sich nicht und der auf dem Pferd reitet, rettet sein Leben nicht. Und der Beherzteste unter den Helden flieht nackt an jenem Tag. Spruch des Herrn. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft? Zukunft. Also den Text rot einrahmen. Das ist eines der besten Beispiele über die Gesamtschau der prophetischen Erkenntnis und Verkündigung. Und wir sehen hier, wie die Dimensionen der Zeit verknüpft sind. Propheten decken auf, was ist. Erstens, das ist immer der Ansatz. Die Zukunftsansage hat einen Haftpunkt an der Gegenwart. Sonst ist Wahrsagerei. Zweitens, Propheten erinnern an das, was war. Heilsgeschichte. Und daran entspannt sich die Spannung zu dem, was ist. Vergangenheit und Gegenwart kollidieren. Und aufgrund dieser Kollision wird angesagt, was kommen wird. Und jetzt ist wieder das Zufallsprodukt ausgeschlossen. Ursache, Wirkung. Vergangenheit, Heilsgeschichte, Gegenwart stimmt nicht dazu, also wird die verheißene Heilsgeschichte ausgesetzt und es kommt das Gericht. Das ist ein innerer Zusammenhang, das sind keine Zufälle. Wir haben die Verquickung der drei Zeitebenen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft im prophetischen Wort. Das haben wir überall, nur hier haben wir es exemplarisch in einem Text. Und deshalb müssen wir definieren, Prophetie ist nicht Vorherschau, sondern Hervorschau. In allen Ebenen der Zeit. Und die Anteile, ob über Gegenwart, Zukunft oder Vergangenheit geredet wird, ist bei den Propheten unterschiedlich stark. Aber es gehört zusammen. Es ist eine Einheit. Es ist eine Gesamtschau. Jetzt zum Text. Vers 6b bis 8, die Gegenwart, die Propheten decken auf, was ist. Ich habe Ihnen den Text einfach ein wenig gegliedert, dass Sie das sehen. Wir haben zunächst zwei sogenannte Parallelismen in Vers 6b und 7. Wir haben vier Glieder insgesamt. In diesen vier Glieder werden vier Menschengruppen genannt. Wenn man es wirklich übersetzen würde, hätte ich es müssen noch kopieren, noch verändern. Weil sie verkaufen für Geld den Gerechten, für Leute, die sich für Sprachen begeistern, auch wenn man das am Deutschen gar nicht richtig machen kann, das ist ein sogenannter Chiasmus. Chiasmus, so Kreuzstellung, nicht? Wir haben den Gerechten am Ende des ersten Teils, den Armen am Anfang des zweiten Teils, den Geringen am Ende des ersten Teils in Vers 7a und den Weg des Elenden wieder am Anfang des zweiten Teils, nicht? Das ist ein sogenannter Chiasmus. Aber vergessen Sie es nicht wieder, die Bibel bietet auch eine sprachliche, poetische, ästhetische Schönheit. Wir werden das beim anderen Text noch etwas toller treiben, den habe ich so übersetzt, wie es im Deutschen gar nicht möglich ist, um etwas das Hebräische zu spüren, wenigstens zu spüren. Und wer von Ihnen Hebräisch kann, dann werden Sie merken, das ist toll. Tolle Sprache. Ähnlich wie der Amos, Hebräisch schnörkellos. Schnörkellos, kurz, präzise. Man kann im Hebräischen Dinge ausdrücken, wie man es im Deutschen nicht kann. Wir brauchen so viele Füllworte. Die hebräische Bibel ist ein Drittel kürzer wie die deutsche, weil es weniger Text ist, weil hier Schluss. Also, es geht um diese vier Personengruppen. Der Gerechte ist der, der ohne eigenes Verschulden arm geworden ist in diesem Kontext. Ich nenne ein anderes Beispiel, dann ist kein Gerechter. Wenn der Bauer sein Land verloren hat, weil er das Geld in Alkohol umgesetzt hat, das ist kein Gerechter. Der Gerechte ist der ohne eigenes Verschulden arm gewordene durch eine Dürre, durch Krankheit, also etwas, wofür er nichts kann. Der Arme ist der Besitzlose, der Tagelöhner. Das ist wieder etwas anderes. Der hat keinen Besitz, was in Israel bedeuten müsste, er hat zurzeit keinen Besitz. Da kommen wir dann, wenn wir die Tora bedenken, noch einmal drauf. Der Elende ist der wirtschaftlich Schwache. Ich habe vergessen den Geringen. Der Geringe ist der gering begüterte Kleinbauer. Wir haben also hier einfach das ganze Begriffsspektrum ausgeschöpft für Menschen, die in einer sozialen Notlage sind. Entweder nicht mehr selbstständig, keinen eigenen Besitz mehr haben, aus welchem Grund auch immer, oder ohne eigenes Verschulden in die Armutsfalle getrieben. Was ist jetzt der Vorwurf, dass im Israel zur Zeit des Amos und in Juda zur selben Zeit dies ausgenützt wird gnadenlos? Geldgier regiert. Dass ich ein Mensch in einer Notsituation zum Knecht machen muss, das ist in Israel geregelt, darum geht es nicht. Aber hier wird es gnadenlos ausgenützt. Herzlos ausgenützt. Gnadenlos heißt herzlos. Ohne den Willen zu helfen, sondern mit dem Willen selber nach oben zu kommen, selber den Reichtum zu vermehren. Das Moment des Helfens fehlt vollständig. 3. Mose 25, Vers 39, folgende. Ich nehme jetzt immer Toratexte schon voraus, das können wir uns dann in der dritten Schicht sparen. Da kommen wir schon aufs eine und andere noch zurück, aber dann sehen Sie schon den Hintergrund. 3. Mose 25, 39, folgende. Wenn dein Bruder neben dir verarmt und sich dir verkauft, das kann vorkommen. So sollst du ihn nicht als Sklaven dienen lassen, sondern wie ein Tagelöhner, wie ein Beisaße, wie ein Knecht. Knecht ist nicht Sklave. Wie ein Beisaße soll er bei dir sein, bis zum Erlassjahr bei dir dienen, dann soll er von dir frei ausgehen und seine Kinder mit ihm. und soll zurückkehren zu seiner Sippe und wieder zu seiner Väter Habe kommen. Denn sie sind meine Knechte, die ich aus Ägyptenland geführt habe. Darum soll man sie nicht als Sklaven verkaufen. Du sollst nicht mit Härte über sie herrschen, sondern dich fürchten vor deinem Gott. Es kann Notsituationen geben, aber die Intention der Tora liegt auf dem Helfen. Und hier prangert Amos an, bei euch liegt die Intention auf der Ausbeutung. Sogar um ein paar Sandalen verkauft ihr eure Volksgenossen. Um ein paar Sandalen. Ich hätte beinahe Werbung gemacht und hätte gesagt, 3,99 beim Aldi. Um das muss man niemand verkaufen. Das ist noch drin. Das legt man selber drauf. Sie treten noch im Staub der Erde auf den Kopf den Geringen. Was dahinter steht, ist vermutlich, dass einer kommt und ein Bittgesuch macht. Stunde mir noch einmal Geld. Was macht man, wenn man ein Bittgesuch macht? Macht man bei uns nicht mehr, aber damals. Man fällt auf die Knie. Und jetzt wird er in den Staub getreten. Das ist wohl gemeint. Der schon auf den Knien liegt und bittet, sei gnädig, stunde mir etwas. Zack. Den Weg des Elenden beugen sie. Den Weg beugen ist Begriff für die Beugung des Rechts. Das Rechtsverfahren wird missbraucht. Das Recht wird gebeugt. Manche übersetzen deshalb und den Rechtsweg der Elenden beugen sie. Das ist richtig, aber im Original steht nur Weg. Aber es dürfte das gemeint sein. Ein paar Stellen dazu. Amos 5, Vers 12. Denn ich kenne eure Freveltaten, die so viel sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen im Tor, da ist die Rechtsprechung, unterdrückt. Der Arme hat immer schlechtere Karten im Prozess. Warum? Ich sag's gleich modern, weil er sich nicht den besten Anwalt leisten kann. Dann wird der Arme zusätzlich ausgenutzt. Immer die Gefahr der Rechtsprechung. Sprüche 17,23. Der Gottlose nimmt gern heimliche Geschenke, zu beugen den Weg des Rechts. Beugen den Weg des Rechts. Das Recht wird abgeknickt. Und jetzt die Tora, 2. Mose 23, Vers 6. Du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seiner Sache. Ungeheuer viele Stellen, wir könnten die erweitern. Ich möchte nicht sagen ohne Ende, aber mit vielen weiteren Beispielen, das Recht für jeden ist ein Uranliegen der Bibel. Das Recht für jeden. Gerade für den Armen. Sie merken jetzt auf dem Blatt einen ganz Mini-Absatz. Nachher kommen größere Absätze. Dieser Mini-Absatz hat einen Sinn. Denn jetzt steigert Amos. Und das geschieht jetzt auch sprachlich nicht mehr in so klaren Parallelismen wie in Vers 6b und 7, sondern jetzt merken Sie, so bewusst gestaltet, das ist jetzt nicht schön, aber Sie erkennen, was gemeint ist. Jetzt kommt ein theologisches Moment hinzu. Und zwar immer in der Endstellung. Ein Mann und sein Vater gehen zum gleichen Mädchen, um meinen Namen zu entweihen. Das haben wir davor nicht. Jetzt wird's theologisch. Eine Steigerung. Gott wird verletzt. Auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus, neben jedem Altar. Und Wein von Strafgeldern trinken sie im Hause ihres Gottes. Nicht? Ist doch ein, ist doch toll.
Also ich merke, ich kann Sie nicht begeistern. Das ist offensichtlich schwierig. Also mir gefällt es. Also ich lebe da auf. 6b und 7b und 8, also dieser Aufbau, drei Verse in dieser Weise konstruiert. Und jetzt gibt es einen hochinteressanten Zusammenhang. Wer seinen Nächsten missachtet, missachtet den Schöpfer. Und da haben wir diese enge Verbindung von Gottes und Nächstenliebe. Nicht? Johannesbrief. Wer sagt, er liebe Gott und hasst seinen Bruder, der lügt. Der betrügt sich selber. Das geht nicht. Unsere Gottesliebe können wir beteuern, aber sie ist letztlich nicht prüfbar, nicht ablesbar. Doch sie ist ablesbar an der Nächstenliebe. Und jetzt haben Sie wieder den Zusammenhang im Neuen Testament. Das ist eine Linie, ist derselbe Gott. Die Offenbarung ist in sich nicht widersprüchlich. Gottes und Nächstenliebe thematisiert die Tora, thematisieren die Propheten, thematisiert die Weisheit, thematisiert Jesus. Was ist das größte Gebot? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Thematisiert Johannes in seinem Brief, ist eine gesamtbiblische Linie, diese Verbindung. Die erste Anklage bezieht sich auf die Prostitution mit demselben Mädchen durch Vater und Sohn. Es ist sehr gut möglich, dass es im Kontext der Sozialkritik nicht um irgendein israelitisches Mädchen geht, sondern um eine Magd. Um ein Mädchen, das in einer Notsituation verkauft werden musste. Da gibt es aber klare Regelungen, auf die kommen wir zurück, wenn wir dann den Hintergrund der Tora besprechen. 2. Mose 21 ist das geregelt. Und dort wird deutlich, ein solches Verhalten geht auch nicht gegenüber einer Magd. Das geht nicht. Das geht gegenüber niemand. Gepfändete Kleider. Auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus, mit der Frechheit am Altar das zu tun. Was wissen wir über die gepfändeten Kleider? 2. Mose 22, 25. Wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Der Arme hat nur einen Mantel, den braucht er. Das ist gleichzeitig seine Decke des Armen. Er soll bei Nacht nicht frieren, auch der Arme nicht. Also zurückgeben für die Nacht. 5. Mose 24, 17. Du sollst der Witwe Kleid nicht zum Pfand nehmen, überhaupt nicht. Weder bei Tag noch bei Nacht. Und die lungern auf den gepfändeten Kleidern um den Altar rum. Das geht nicht. Da wird Gott entehrt. 3. Beispiel. Und Wein von Strafgeldern trinken sie. Wozu ist Strafgeld da? Um Schaden gut zu machen und nicht um das zu versaufen. Missbrauch der Strafe. Strafgelder sind da, um Schaden wieder gut zu machen. Deshalb wird bestraft. Übrigens, deshalb ist es hochinteressant, es gab im alten Israel keine Gefängnisstrafe. Im Gefängnis kann man nichts gut machen. In Israel gibt es die Strafe der Wiedergutmachung.
oder die Todesstrafe, aber kein Gefängnis. Es gibt nur ganz wenig Ausnahmefälle, ich muss es einschränken, aber die große breite Linie ist für das israelitische Strafrecht kein Gefängnis, sondern Wiedergutmachung. Also hier wird Unrecht aufgezeigt. Wie sieht's aus in Israel zur Zeit des Amos? Hier wird Unrecht aufgezeigt, klipp und klar thematisiert. Es gibt eine reich gewordene Oberschicht, eine besitzende Oberschicht, die arm gewordene Menschen in Israel, eine soziale Unterschicht, zum Teil zu Unrecht arm gewordene, unterdrückt und ausnützt. Finanziell ausnützt. Eine Missform von Kapitalismus. Ein egoistischer und rücksichtsloser Kapitalismus hat sich hier in Israel breit gemacht. Gong. Auf die Sekunde 10 Uhr nach meiner Uhr. Das war jetzt aber auf den Punkt hingetrickst. Päuschen. Laut Programm 25 Minuten. Ich möchte darauf hinweisen, hinten im Gang in der Halle gibt's auch von mir einen kleinen Tisch mit unseren Schriften. Theologische Orientierung können Sie gerne bestellen mit dem gelben Zettel, wenn Sie sie gerne regelmäßig haben wollen. Die Theologische Orientierung hat ja immer ein aktuelles theologisches Thema. Neueste Heft habe ich mitgebracht, Thema Toleranz, ein Modewort unserer Tage. Dabei liegen Einladungen zu unserem theologischen Tag, dieses Jahr zum Thema Gottesdienst, die sind orange. Dann liegen Einladungen für Schnuppertage, wenn Sie jemanden wissen, der sich fürs Theologiestudium interessiert, dürfen Sie gerne darauf hinweisen, 1,5 Tage im Bengelhaus, um zu schnuppern, Bengelhaus und Theologiestudium. Und dann gibt es noch eine Reihe von Büchern, die wir vom Bengelhaus im Lehrerkreis oder ich zusammen mit anderen oder ich alleine geschrieben haben, die kosten aber was. Sie können es angucken, steht der Kessel dabei. Und wenn Sie im Zeitalter des Internets noch ein Buch kaufen wollen, dann haben Sie hier die Möglichkeit. Und jetzt machen wir die Pause.